Willkommen zu dem Vortrag In Memory Deep Dive. Zunächst einmal, da das ganze Thema noch relativ neu ist, hatte ich eigentlich einen Poll vorbereitet. Dann machen wir ihn aus dem Kopf. Und zwar, wer hat von Ihnen eigentlich schon den SQL Server 2014 im Einsatz überhaupt? Jetzt kann ich das durch diese Lichtflut ja kaum erkennen, aber ich glaube, da sind noch einige Hände oben. Ja. Okay, wer hat bereits mit dem In-Memory-Feature gespielt? Ja, gespielt sage ich erstmal. Wer hat es denn schon produktiv im Einsatz? Also gespielt habe ich jetzt ungefähr ein Dutzend Hände gesehen. Wer hat es denn produktiv im Einsatz? Niemand produktiv im Einsatz? Schade. Wer plant es in Einsatz zu bringen? Also er hat vielleicht gerade den Testbetrieb. Okay. Ungefähr 10 Hände sehe ich von hier. Alles klar. Was wir uns anschauen heute ist ein kleiner Recap in die Architektur, woher die Performance Improvements kommen, da ich in der Regel doch antreffe, dass noch nicht alle damit so vertraut sind. Insofern, um mal auch alle abzuholen, was mir das bringen kann, auf diese Architektur zu setzen. Und dann schauen wir in die Behinds, die Data Files und Memory, als auch den Merge-Prozess, der im Hintergrund abläuft, um die Daten zu verwalten. Soweit die Agenda. Ah, da war mein Poll. Okay. So. Wenn wir uns kurz zurückerinnern an unsere allgemeine Architektur von SQL Server, haben wir ja den Standard Buffer Pool mit normalen Tabellen, der halt teilweise in Memory, also die Tabellen in Memory liegen, die Indexe, je nach Bedarf von der Data File Group geladen werden müssen und natürlich auch immer protokolliert werden müssen ins Transaction Log, und zwar vollständig. Ja, das heißt, diese karikarierten oder, Muster, das sind die Indexe jeweils für die Objekte, die liegen sowohl im Transaction Log als auch in der Data File Group, weil alle Änderungen auch überall stehen müssen. Okay, das ist so die alte Welt, Bufferpool, dort liegen die Daten, die Sie lesen oder auch die Sie gerade schreiben. Aber eben nicht alle, das heißt, wenn Sie eine Terabyte-Tabelle haben und Sie schreiben jetzt gerade da drauf, dann liegt nicht die ganze Tabelle in Memory, sondern eben nur der benutzte Teil. Ja, das ist der Unterschied zu der jetzt In-Memory-Welt. In der In-Memory-Welt, wenn ich eine Tabelle habe, die 1 Terabyte hat, dann muss die auch wirklich 1 Terabyte im Arbeitsspeicher haben. Ja, ansonsten dürfte sie nicht in dieser Objekttyp sein. Ja. In aller Regel hat man dann auch nicht so die Riesentabellen in Memory-Tabellen, aber prinzipiell ist das schon mal die erste Hürde. Also wenn man sich entscheidet, ein Objekt in Memory zu übernehmen, dann muss es jederzeit vollständig in Memory sein. Ja, es wird nicht irgendwie nur dann reingeladen, wenn man es wirklich braucht oder teilweise, wie es in einer normalen Tabelle wäre. So, das gilt sowohl für die Tabellen als auch für die Indexe natürlich. Das heißt, bei einer so Migration würden diesen sozusagen komplett in Memory liegen, Index als auch Tabelle, aber, und das sieht man hier auf der Folie, dass die Indexe weder in der Data File Group liegen, noch im Transaction Log, und dadurch wird natürlich dann unten ordentlich I.O. gespart. Ja, ich muss halt keine Änderungen in Indexen weder protokollieren, noch überhaupt wegschreiben, weil sie sich ja jederzeit errechnen lassen quasi aus den Daten. Ja, die Definition der Indexe liegt ja vor, das Schema, das heißt, wenn der Server mal ausfallen sollte, dann müssen wir die Indexe natürlich neu bauen, aber wie sie gebaut werden, das ist ja klar. Die Definition liegt da. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, sind natürlich die Daten und die werden sowohl protokolliert als auch im Datafile weggeschrieben. Und das ist schon mal der erste Bereich, wo wir natürlich einen Performance-Vorteil haben, weil wir müssen weniger I.O. machen. I.O. ist in der Regel das Number One Performance-Problem bei Datenbanksystemen. So, der zweite Aspekt ist natürlich, in dem Moment, wo wir jetzt in Memory sind, haben Sie bestimmt schon gehört, dass man dort eben optimiert hat, dass man keinerlei Locking oder Latching mehr benötigt. Ja, das heißt, in der In-Memory-Welt gibt es keine Deadlocks mehr, weil es gibt ja keine Locks, ja, und auch kein Latching von Objekten in Memory. Und das ist letztendlich so die erste Area of Improvement, die wirklich durch das reine In-Memory kommt. Ja, das heißt, wenn konkurrierende Transaktionen lesen oder schreiben gleichzeitig, man wird halt nicht blockiert, sondern liest halt im Extremfall den alten Zustand. Ja, darauf zugreifen konnte man ja erstmal per Query und Interop, das heißt den Start-SQL-Befehl, wie er auf der linken Seite noch war, einfach weiter umgesetzt auf die Tabelle, die jetzt halt in Memory liegt, ändert sich erstmal für die Applikation gar nichts. Das ist der Query Interop-Modus. Wenn wir jetzt eine weitere Performance-Steigerung reinbringen wollten, da haben Sie vielleicht schon gehört, dass es da die sogenannten nativ kompilierten Prozeduren gibt. die also nicht jedes Mal neu den Plan kompilieren müssen, sondern die einmal fertig kompiliert sind, in Memory natürlich dann auch bereits liegt und dann einfach nur noch abgefeuert werden müssen. Das ist der zweite große und auch wirklich entscheidende Performance-Vorteil, den man in der In-Memory-Welt haben kann. Es geht also nicht nur darum, dass man auf Locking und Latching verzichtet, sondern in dem Moment, dass man den Code einmal statisch vorgeneriert hat, eine Executable hat, die jedes Mal direkt bereitsteht. Ja. Denn wenn Sie sich vielleicht erinnern an die normale TSQL-Welt hier auf der rechten Seite in grün, wenn Sie ein Ad-Hoc-Statement ausführen oder eine Prozedur, spielt erstmal keine Rolle. Der SQL-Server sucht natürlich den Plan im Cache zu finden, falls er schon mal vorher abgefeuert wurde oder auch ein gleiches Statement schon mal lief. Wenn es wirklich exakt ist, könnte er den Plan ja wiederverwenden, dann nimmt er also den Plan. Aber den Plan muss er trotzdem erstmal kompilieren. Und das muss er jedes Mal neu machen. Er hat zwar den gecachten Plan, aber er hat ihn noch nicht fertig kompiliert. Und diese Kompilierung ist das, was auch wirklich viel Zeit kostet. Und dadurch werden wir dann auch den Performance-Vorteil sehen bei nativ kompiliertem Code. Sobald man diesen zweiten Schritt hat, kann man sich dort noch einiges an Performance rausholen. Okay, gut. Damit würde ich kurz einsteigen, dass wir kurz zeigen, somit alle abgeholt sind hier auf diesen drei Technologien, auf diesen drei Schritten, wie man da die Performance reinbekommt. So, ich habe hier eine kleine Datenbank vorbereitet, an der ist erstmal gar nichts Spezielles. Da gibt es eine kleine Tabelle drin mit einer Sequenz anstelle von einem Identity-Wert. Ist aber jetzt kein spezieller Grund mehr. Eine Ticket-Reservation-Tabelle im Prinzip mit einigen Spalten, ein Index, Primary Key geclustert und diverse kleine Prozeduren, die die Daten reinschreiben, als auch lesen und das Ganze halt dann möglichst konkurrierend letztendlich machen zu können. Diesen Code werde ich kurz einmal ausführen, das heißt die Prozeduren und die Datenbank mit der Tabelle liegen dann hier drin. Nur ganz kurz hier auf diesen Stand kommen, okay. So, dann habe ich im Hintergrund noch den Performance Monitor am Laufen mit den Disks, der Prozessorzeit auf den einzelnen Cores und den Transactions pro Sekunde. Und ich habe dieses kleine Tool. Und wenn ich das jetzt starte, führt es diese Prozeduren, Insert und Read-Prozeduren im Prinzip konkurrierend aus. Und wir haben jetzt halt eine gewisse Performance, die es halt so schnell es halt schafft. Also in diesem Fall jetzt ungefähr 800 Transactions pro Sekunde. Die wir in dieser normalen Welt on-disk schaffen. Das ist jetzt gar nicht meine Baseline. 20 Sekunden sollten mir reichen. Dann mache ich jetzt mal Stopp. Okay. Ja. So, und der zweite Schritt wäre ja im Prinzip jetzt zu sagen, gut, ja, ich möchte jetzt also eine Verbesserung reinbekommen, indem ich die Tabelle in Memory packe. Das wäre dann in diesem Fall hier schlicht alte Tabelle weg, neue Tabelle anlegen mit der Eigenart Memory Optimized on Durability Schema und Data. Ja, es gibt ja durchaus noch eine andere Möglichkeit mit Durability zu arbeiten, indem man sagt, ich will sie eigentlich nur während der Laufzeit des Servers in Memory haben. Wenn er abstürzt, dann lade ich die Daten halt neu von irgendeiner Quelle, gibt es durchaus die Option, dann würde hier die Durability Schema Only heißen. Ja, dann bräuchte ich auch nichts zu protokollieren. Aber das machen wir nicht, die Transaktion wollen wir erstmal behalten, also auch im Notfall. Die Prozeduren sind identisch wie vorher, da ändert sich gar nichts dran. Ja. Ich lösche einfach nur die Datenbank komplett neu, damit jetzt nicht irgendwas gecached werden würde und dadurch das Ergebnis verfälscht wird. Ist komplett alles neu gebaut. So, dann führen wir den Code nochmal aus, gegen dieselben Tabellen, dieselbe Prozedur. Ich hoffe, man sieht auch bis hinten, dass sich da doch einiges tut mit Performance. Ja, ungefähr fünffache Steigerung. Einfach, dass wir das jetzt ohne Locking, ohne Latching und mit weniger I.O. haben. Ja, also nicht, dass wir keine I.O. haben, aber weniger. Ja, das sieht man hier auch in dem Performance-Monitor. Auf der Disk D, auf die Daten wird was geschrieben. Ja, okay, auch aufs Transaction-Log. Ja, so auch wie vorher. Der alte Counter ist jetzt schon weg über den Transactions pro Sekunde, der lag halt vorher noch wesentlich tiefer. Das ist letztendlich der, den das Tool hier auch mitprotokolliert hat. Ich mache mal Stopp. Das soll reichen. Und wir schauen uns mal noch den dritten Schritt an. Um die Folie im Prinzip komplett abzudecken. Datenbank wieder komplett neu aufgebaut. Und der Unterschied zu eben, also die Tabelle ist dasselbe, auch wieder Schema und Data. in-memory optimized. Der Unterschied ist jetzt, dass wir diese Prozeduren wirklich neu schreiben. Dafür müssen wir halt etwas mehr tun, als nur eine Tabelle mal eben neu machen. Wir müssen den Code wirklich hier neu schreiben mit nativer Kompilierung und dann halt gewisse Optionen noch beachten, Schema-Binding, Executors, irgendeine bestimmte Prinzipal, Transaction-Level festlegen und eine Sprache. Das sind so die mindesten Angaben, die man bei einer nativ kompilierten Prozedur hinterlegen muss, damit die Executable quasi mit diesen Informationen, naja, also den Code kompilieren kann, damit es nicht erst zur Laufzeit dynamisch gemacht werden müsste. Das mache ich mit beiden Prozeduren. Die Wrapper-Prozedur ist tatsächlich eine normale Prozedur, aber das reicht für diesen Demo aus. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, dann sehen wir den Vorteil, den wir haben, wenn wir die Pläne halt nicht mehr jedes Mal neu kompilieren müssen. Es waren ja vorher auch schon Prozeduren, die gecached waren, die Pläne, aber sie mussten jedes Mal kompiliert werden. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, ne? Das ist der Vorteil. Es bringt also tatsächlich noch mehr, als allein die Tabelle in Memory zu bringen. Ja. Die Ausreißer hier in der Performance, das liegt jetzt nicht an dem Code, sondern es liegt wirklich an meiner virtuellen Maschine. Ich habe ja außen drum ein Betriebssystem, normales Windows, da laufen haufenweise Executables im Hintergrund, die ziehen letztendlich CPU weg. Normalerweise auf einem dedizierten System, also wenn ich wirklich einen reinen Test mache von diesem Feature, ist die Performance in diesem Fall, dann ist eine Flatline. Ja, weil wird nur noch gerechnet quasi, oder fast nur noch gerechnet. Der extremste Faktor wäre natürlich dann, wenn ich sage, ich will die Daten überhaupt nicht behalten. Das wären dann mit Durability Schema Only. Der Unterschied zu eben wäre einfach nur die Tabelle hier an dieser Stelle zu sagen, okay, solltest du abstürzen, SQL Server, die Daten brauche ich dann auch nicht mehr, ja, weil je nach Szenario ich die vielleicht dann eben neu generieren kann. Ja, das heißt, in diesem Fall habe ich definitiv 0 I.O. Wenn man hier reinschaut, auf der Disk D, da läuft noch ein bisschen was von dem Create Database im Hintergrund, war da noch, aber ansonsten ist jetzt kein I.O. mehr mit dabei, nicht wegen dieser Tabelle, ja, andere Hintergrundprozesse, bringt dann sicherlich nochmal was, ne, aber das ist nun ein seltenes Szenario, aber um das mal abzuschließen, sozusagen die vier Stufen hätten wir zur Verfügung. Ja, On-Disk war die Baseline, einmal in Memory gebracht, einmal in Memory plus nativ kompiliert und einmal in Memory plus nativ kompiliert und Durability Schema Only, also überhaupt nichts auf die Platte schreiben, wegen mir. Das mal so als Erinnerung, was wir also machen können mit diesem Feature als Entwickler, um dort also eine entsprechende Performance reinzubekommen. Warum überhaupt die Mühe? Ja? Deswegen. Okay, gut, das mal als kleiner Einstieg für die, die es noch nicht damit auseinandergesetzt hatten. Können wir eigentlich zumachen. Ja. Okay. Fragen irgendwo? Nein, gut. So, schauen wir etwas mehr ins Detail. Also wir haben es eben nebenbei schon gesehen, ich habe den Code nur ganz kurz gezeigt. Tabellen werden natürlich jetzt eben etwas anders definiert als Memory-Objekte. Ja, also ein Merkmal ist die Option als Memory Optimized On. Und dann die Entscheidung, möchte ich die Daten behalten im Fall eines Crashes, also nur darum geht es ja letztendlich, oder eben nicht. Ja, es gibt, wie gesagt, natürlich nicht allzu viele Einsatzzwecke, aber die, wo es Sinn macht, da ist das richtig wertvoll, das Feature. Also ich denke da an ETL-Szenarien, Ladevorgänge, wenn ich da irgendwelche Daten temporär erstmal aufbereiten möchte, um ins Data Warehouse zu laden. Wenn der Ladevorgang fehlschlägt, na gut, dann lade ich halt beim nächsten Mal komplett nochmal neu in die Staging Area, aber halt in Memory mit dem entsprechenden Performance-Vorteil. Da ist das also ein Beispiel. Ja, und dann gibt es so das typische Session State, also wenn die Session State Server die Daten rausfliegen aus dem Memory, ja mein Gott, der Nutzer sich halt neu anmelden, ja, aber wenn wir dadurch große Performance-Vorteile haben, warum nicht? Ja, es geht halt, ist halt kein echter Datenverlust in dem Fall dann. Ja, das sind wenige Szenarien, aber da kann das sehr interessant sein. Dann haben wir verschiedene Indexmöglichkeiten. Wir haben zwei Indextypen, einmal den Hash-Index und einmal dann den Non-Clustered Range-Index. Beim Hash-Index legt man ja fest einen Bucket-Count. Der Bucket-Count ist im Prinzip die Anzahl der Hashes, die vorbereitet werden für diesen Index. Also dann wird einmal Memory geladen zur Creation-Time dieser Tabelle. Wichtig dabei halt, dass man nicht zu wenige hat. Ansonsten Dieser Hash-Index verweist ja auf die einzelnen Rows, die in Memory liegen. Das heißt, wenn ich nehme an, hätte ein Verhältnis von 1 zu 100, also ein Hash verweist auf 100 Rows, dann haben wir durch diese Hash-Collision dann einen Performance-Nachteil, weil er, naja, wenn ich nach dieser einen bestimmten Row suche, einer von diesen 100 geht über denselben Hash rein und muss dann die 100 Rows abscannen, bis er die richtige hat. Das ist also dann natürlich ein sehr, sehr ungünstiges Verhältnis, bringt dann auch entsprechend Performance-Nachteile. Deshalb muss man das entsprechend hier auch gut planen. Ja. Das ist schon mal das erste Handicap für den Entwickler. Was mache ich jetzt? Lege ich es jetzt an mit 10.000, weil ich teste jetzt? Oder die ersten Wochen wird mit 10.000 ausreichen? Oder erwarte ich eh nach einem halben Jahr 1 Million Einträge? Ja, aber auch irgendwann sind die vielleicht erschöpft. Ja, da muss man das entsprechend handeln. Und dann haben Sie ja vielleicht gehört, dass das Handling von In-Memory-Objekten nicht so einfach ist. Es gibt ja kein Order-Table. Ja. Das ist also schon mal passé. Was bleibt, wenn ich Order-Table nicht habe? Ein Drop. Drop geht immer, ne? Drop-Table und Neuanlegen. Ne? Möglichst natürlich die Daten vorher in eine zweite Tabelle laden, die also auch in Memory ist. Und dann sind wir schon beim ersten Punkt. Ich hatte also vorher, nehmen wir an, 256 GB Tabelle komplett in Memory. Aber in dem Moment, wo ich das machen möchte, also einen Drop- und Recreate, und das möglichst schnell, also nicht auf eine On-Disk-Table schreiben, die 256 GB, und dann von Disk wieder zurück in die neu angelegte, ja, werden Sie wahrscheinlich zwei Tabellen gleichzeitig in Memory haben wollen, von dieser Größe. Ja. Also da haben wir schon mal den ersten Aspekt, den man beachten muss bei der Planung. Also Sie jetzt in dieser Stelle als Administratorin, ne, wenn Sie damit rechnen, dass solche Operationen kommen, rechnen Sie gleich mit doppeltem Memory. Ja, für solche Operationen, um die Daten im Memory zu verschieben. Ja. Okay. Ja, also natürlich hier, man plant dann halt für ein halbes Jahr oder ein Jahr vor. Ne. Es bringt jetzt nichts, das monatlich zu machen. Das tut man sich keinen Gefallen. Der Index, den zu groß anzulegen, ist auch kein Problem. Also das sind Megabytes, von denen wir da sprechen. Ja, das sind keine Gigabytes, die da entstehen. Bloß weil wir jetzt einen Bucket-Count von 10 Millionen anstelle von 5 Millionen definiert haben. Werden wir gleich auch ein Beispiel sehen. Wenn die Anzahl der Rows der Indexgröße, also der Hash-Bucket-Count entspricht, passiert prinzipiell erstmal nichts. Nur in dem Moment, wo ich halt mehr habe, also mehr Rows habe als Buckets, dann muss halt ein Hash-Bucket auf mehrere Rows verweisen. Und das bedeutet dann, er verweist auf die erste und die erste Row hat dann die Verweise auf die nächsten Rows. Also auf die nächste Row und wieder auf die nächste und so weiter. Und das ist halt ein Performance-Nachteil. Genau. Nein, es ist nicht böse. Es ist nicht, dass der Server dann irgendwie sagt, sie dürfen nicht insorten oder sowas. Das ist nicht. Nein, es wird einfach nur langsamer. Aber auch langsamer für In-Memory. Ja, wir reden immer noch von einer In-Memory-Operation. Also es wird jetzt noch nicht so langsam wie On-Disk. Aber sie verschenken halt ein bisschen was von ihrem Vorteil. Ja. Genau. Gut, das wäre die andere Option mit einem Range-Index. Im Prinzip non-clustered genannt. Okay. Das ist letztendlich das, was passiert im Hintergrund, wenn Sie das Create-Table-Statement ausführen, das hatte ich ja eben gemacht, Create-Table, dann wird im Hintergrund auch für die Tabelle Code generiert, weil auch die Tabelle ist letztendlich eine DLL, die dann in Memory geladen wird mit all den Methoden, was man mit den Daten, also mit den Attributen der Tabelle so anstellen kann, Konvertierung oder überhaupt Datenladevorgangsoperation und so weiter. Und diese DLL wird entsprechend also auf Disk geschrieben und in Memory geladen. Wenn man diese Rows reinschaut, also zunächst einmal, wir reden da jetzt wirklich von Rows, also man könnte sagen, die alte Page-basierte Speicherung vom SQL-Server gilt da jetzt nicht mehr, sondern wir haben jetzt just a bunch of Rows in Memory. Ja, das ist schon mal das Erste, es gilt also nicht mehr die 8192k Page-Größen, sondern Microsoft hat sich entschieden, diese Rows natürlich kompatibel zu machen mit den ursprünglichen Größen, die auf den Pages liegen. Auf Pages hat man normalerweise ein Limit von 8060 Bytes pro Row. Das ist relativ variabel, aber das ist eigentlich die maximale Grenze. Und deshalb ist erzwungen, aber wirklich letztendlich nicht technisch begründet, sondern einfach nur erzwungen, dass die Rows maximal 8060 Bytes groß sind, damit man halt auch bei Operationen dann keine Probleme hat, beim Union und so weiter, dass es auch wirklich kompatibel ist mit der normalen Page-basierten Speicherung. Ja. Also eine Row, wir reden von einzelnen Rows in Memory, nicht mehr irgendwie im Hintergrund auf Pages gespeichert. Die sieht dann also so aus, dass es immer einen Row-Header gibt. In diesem Row-Header werden die Informationen gespeichert, die der SQL-Server braucht, um die Row zeitlich einzuordnen. Zeitlich deshalb, weil wir haben ja mittlerweile ein neues Transaction, ein neues Transaction Control, das ist die MVCC, Multi-Time Version Concurrency Control, und die basiert auf Timestamps. Ja, es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Snapshot Isolation Level, aber Snapshot Isolation Level geht ja auf die TempDB und legt dort eine Version ab, und das ist jetzt gerade mal gar nicht performant. Ja. Wir haben also hier ein System, oder wir haben ein System entwickelt, was mit Timestamps, die direkt an der Row liegen, arbeitet und die natürlich auch immer komplett in Memory liegen. Das heißt, jede Row hat ihren Beginn- und Ende-Timestamp, damit der SQL-Server sie einordnen kann, ob sie für eine gewisse Transaktion, die jetzt gerade lesen will, gültig ist oder nicht. Aber wir haben ja ein Multi-User-System, das sind also multiple Transaktionen, und es kann ja jetzt sein, dass eine Transaktion vor 5 Minuten begonnen hat und diese Row einen bestimmten Zustand hatte vor 5 Minuten, der aber jetzt durch ein Update gar nicht mehr für andere Transaktionen gilt. In dem Moment brauche ich 2 Versionen der Row. Ja, das heißt, die Transaktion, die vor 5 Minuten begonnen hat, muss wissen, welche Row darf sie lesen von diesen 2 Möglichkeiten, die vor 5 Minuten galt, wohingegen eine Transaktion, die diese Row jetzt gerade geupdatet hat, natürlich ihren gerade geupdateten Datensatz sieht. Ja. Daher Beginn- und End-Timestamp, um das einzuordnen. Und je nachdem, wie viel Index wir haben, gibt es dann auch weitere, also eine kleine Index-Count-Struktur, die auf die Indexe verweist. Dahinter kommt dann letztendlich die reine Payload, das ist so die Daten, die wir sonst so kennen. Da gibt es jetzt auch keine Spezialspeicherung mehr für Varchar oder Character-flexibel. Das wird einfach so, wie es ist, gespeichert am Stück. Okay. Und wenn wir uns jetzt mehrere Rows in Memory anschauen, und dann kommen wir vielleicht auf die Fragen so ein bisschen zurück, welche Nachteile habe ich, wenn ich halt mich bei dem Bucket Count vertan habe, das kann man aus diesem Bild auch erkennen. Wir haben also hier, wie die Daten in Memory gespeichert werden, 4 verschiedene Rows mit 2 Hash-Indexen erreichbar, also eine Row alleine ist schon über 2 Indexe erreichbar, einmal ein Index über den Namen oder auch ein Index auf der Stadt. Ja, müssen ja über beide Wege erreichbar sein, das heißt, die Hashes verweisen jeweils mit den roten Pfeilen darauf. Und dann sieht man hier die Timestamps vorne ausgefüllt von 50 bis Infinity. Also jetzt mal so bildlich dargestellt hier, ist die Jane in Prag existent, das heißt, die ist auf jeden Fall jetzt immer noch existent, es sei denn, meine Transaktion hat um 25 begonnen. Das ist jetzt nur so ein Beispielzahl, so werden die nicht gespeichert, aber um das zu vereinfachen, das ist jetzt mal einfach ein Zeitstempel. Ja, wohingegen der John erst ab 100 gilt, da wurde er nämlich angelegt, ja, bis 200, da wurde er offensichtlich schon wieder gelöscht. Ja, aber eine Transaktion, die dazwischen irgendwie gelaufen ist, die hätte ihn zu diesem Zeitpunkt noch lesen müssen. Ja, aber John wurde nicht einfach nur gelöscht, John ist sogar umgezogen, ja, Sauerei. Und deshalb haben wir jetzt 2 Zustände von John in Memory liegen. Den alten und den neuen in Beijing, ja, von Prag nach Beijing, abgedatet im Prinzip. Ja, aber wir brauchen unter Umständen noch den alten Datensatz, falls noch eine Transaktion im System aktiv ist, die eben älter als 200 ist. Weil erst ab 200 lebt er ja in Beijing. Ja. Deshalb hat der SQL-Server in Memory auch einen Verweis auf die oldest active transaction. Ja, also wenn da drin steht 180, dann brauchen wir den John noch in Prag für diese eine Transaktion mindestens. Ja. Okay. Ja, unten sieht man, wie der John in Beijing auch über denselben Hash wie die Suzanne in Bogota erreichbar ist. Also haben wir sozusagen einen Hash für B, sage ich jetzt mal, vereinfacht dargestellt. Ja, alle Bs finden, also auf der Stadt finden sich unter dem einen und denselben Hash. Ja, wird eingestiegen bei Bogota und naja, aber auf den John zu kommen, musste halt von der Susan über deren Link-Counter auf den nächsten Datensatz springen, der auch über diesen Index erreichbar ist. So sieht das bildlich dann aus. Wobei diese Rows natürlich nicht physikalisch oder auch im Memory nicht physikalisch nebeneinander liegen. Das sind einfach nur Pointer, die hinverweisen, wo die Adresse im Memory ist. Okay. Gut, also, wie wir vorhin schon gesagt haben, Indexe werden beim Aufbau, beim Startup der Datenbank komplett neu generiert. Also wenn ich sie anlege, werden sie generiert. Wenn der SQL-Server neu startet oder die Datenbank auch alleine, wenn ich die Datenbank offline nehme und dann wieder online schalte, dann muss die Datenbank ja starten und dann wird der Index neu gebaut, weil er ja nicht auf Disk liegt. Ne? Das heißt, es werden nicht die Daten aus der Datafile irgendwie gelesen und dann in Memory gebracht, sondern es wird im Prinzip der Index wirklich komplett in Memory neu aufgebaut. Was aber auch keine so riesen Aktion ist, weil das sind ja bloß die Hashes. Ne? Der Index sind nur die Hashes. Ja, die Daten selber, das ist nicht der Index. Wir haben die Daten ja nur einmal. Wir reden jetzt also nicht mehr von non-clustered Indexes, die dann irgendwie die Datenspalten kopieren, sondern es sind letztendlich im Prinzip so eine eigenständige Strukturen. Also Daten werden nicht dupliziert. Ja, bei dem Hash-Index hat man es eben auch gut gesehen. Genau. Ja, indirekt kann man sagen, sind alle Index und darüber auch Covering, weil egal, ob ich jetzt einen Index auf einer Spalte oder zwei Spalten anlege, ich habe letztendlich ja nur den Hash im Index wirklich gespeichert und er verweist mich ja, der Index-Pointer, direkt dann auf den komplette Row. Ja, da gibt es nicht die Row irgendwie zweimal. Okay. Ja, die zwei Typen von Indexen, die wir haben, also Non-Cluster und Hash-Indexe, sind letztendlich dafür gedacht, was für eine Art von Abfragen ich habe. Wenn ich also Punktabfragen habe, Pointabfragen, gib mir einen Datensatz anhand eines Foreign Keys zum Beispiel oder einer bestimmten ID oder wer in einer bestimmten Stadt wohnt, also ist gleich Abfragen, dann ist der Hash-Index optimal. Bei Range-Abfragen ist er nicht so günstig. Ja, alles zwischen B und F, ja, die Hashes sind letztendlich da, also die Daten, wie sie in den Hashen zugeordnet sind, sind jetzt nicht sortierend. Das heißt, der muss letztendlich komplett durchgehen, den Index, und wieder einen entsprechenden Rows geben. Dafür ist der sogenannte Non-Clustered-Index gedacht, der letztendlich aber auch anders implementiert ist, als der, den wir sonst so kennen. Ja, das ist also nicht, dass er aufgebaut ist, als zwei, drei Spalten bestehend und dann vielleicht noch Include-Columns oder sowas, sondern es ist wirklich eine neue Struktur. Das ist einfach nur, um die Namensgleichheit zu schaffen. Ja. Gut. Die linke Seite ist also im Prinzip die üblichen Indexe, die Sie alle schon seit Jahren kennen. Ja, im B-Tree von oben nach unten, die Root-Page, Intermediate-Pages, wo Sie dann runter auf den Record lesen, navigieren können. Wohingegen eben neu diese Hash-Indexe. Und die haben wir hier nochmal kurz dargestellt, eine Hash-Collision. Also die Row 2 ist halt nur erreichbar, indem man über die Row 1 weiterliest. Ja. Aus diversen Gründen kann das passieren. Also entweder ich habe zu wenig Hashes oder ich habe die Row abgedatet und habe multiple Versionen davon. Ja, das sind so die Gründe. Okay. Ja, da hat man eigentlich schon drüber gesprochen. Ja, noch die eine Sache möchte ich noch betonen. Anders als in der normalen SQL-Welt, in der normalen page-basierten SQL-Indexen, ist der SQL-Server durchaus in der Lage, auch in Index rückwärts zu lesen von der Disk. Ob Sie jetzt S-Canding oder Desk-Canding definieren, macht normalerweise keinen Unterschied beim Clustered oder normalen Non-Clustered-Index. Ja. Aber in der In-Memory-Welt gilt das nicht. Ja, da gibt es dieses Vor- und Rückwärts nicht automatisch, sondern Sie müssten dann tatsächlich einen zweiten Index definieren mit Descending, wenn Sie schon einen auf Ascending haben, falls Sie also beide Sortierreihenfolgen unterstützen wollen. Gut, da sind wir eigentlich schon bei den Memory-Faktoren. Das würde ich mir eigentlich noch etwas aufheben. So. Okay, ja. Eigentlich kann man es sich mittlerweile denken, da wir ja keine normalen Pages mehr haben, können wir jetzt auch nicht hingehen und mit den üblichen Compression-Algorithmen arbeiten, die der SQL Server seit 2008 erkennt. Ja, gibt es ja die Page-Compression und auch die Row-Compression, selbst die Row-Compression funktioniert nicht auf In-Memory-Rows, ja, weil die Strukturen schlicht völlig anders sind. Ja, also ein Data-Compression aus SQL-Server verträgt sich nicht mit In-Memory-Optimized. Das liegt auch in der Architektur. Okay, gut, also die typischen Szenarien, wenn Sie jetzt in diesem Fall tatsächlich, jetzt kommt tatsächlich mal auf den richtigen Fehler, also wenn Sie mehr Daten haben, als Ihr Memory hergibt, dann gibt es wirklich einen schlichten Fehler, ja, also out of memory. Ja, da wird nicht irgendwie ausgepaged oder so, sondern es kommt ein Fehler, Transaktionen schlagen fehl. Ja. Wenn Sie kein Memory mehr haben, nicht weil der Bucket Count erschöpft ist, ne, das sind zwei verschiedene Dinge. Selbes Spiel beim Recovery der Datenbank, nehmen wir mal an, Ihre Server muss neu starten und zwischendrin hat sich ein anderer SQL-Server, der vielleicht, also eine zweite Instanz auf demselben Server läuft, schon den Memory-Bereich genommen des ersten oder auch nur einen Teil davon. Ja, die Datenbank mit In-Memory-Objekten, die muss komplett in Memory passen. Also alle In-Memory-Objekte müssen komplett in Memory passen. Nicht alle anderen Objekte, aber die In-Memory-Objekte. Und weil das so ist, heißt es aber auch umgekehrt, wenn das eben nicht geht, dann kommt die ganze Datenbank nicht online. Ja, es kommt nicht nur die Tabelle nicht online, sondern die komplette Datenbank kommt nicht online, bis sie dann mal den Rahmen frei gemacht haben und das nochmal neu initiiert haben. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, wenn eine Datenbank nicht komplett, also wenn die Tabellen nicht komplett in Memory laden, dann kommt die Datenbank nicht online. Andersrum gesagt auch, sie, selbst wenn sie genügend Memory haben, sie müssen erst komplett in Memory aufgebaut werden. Ja, das ist beim Failover zum Beispiel wichtig. Also wenn Sie ein Cluster haben, wir hatten ein Cluster von Ihnen, Failover-Cluster meine ich, ja, schon eine Handvoll. Ja, beim Failover-Cluster haben Sie ja wirklich zwei Instanzen auf zwei verschiedenen Rechnern. Der eine ist im Prinzip passiv und in dem Moment, wo Sie ein Failover haben, werden die Datenbanken gestartet. Entsprechend das Recovery findet statt, auch für diese Datenbank, aber mit dem Unterschied, dass in dem Moment nicht nur das Recovery stattfindet, sondern auch die Daten noch komplett in RAM geladen werden, von den In-Memory-Objekten halt. Und wenn das nicht geht oder bis das fertig ist, ist diese Datenbank noch nicht online verfügbar. Das ist wichtig, wenn Sie eine RTO, also Recovery Time Objective, erreichen wollen. Mit In-Memory-Objekten kann sich das dann ganz plötzlich verzögern, also wesentlich verzögern. Für diese eine Datenbank, komplett. Ja. Ja, und wenn es nicht geht, dann kommt sie gar nicht online. Okay. Gut, das sind also Szenarien. Letztendlich werden Sie es im Error-Log feststellen, dass also ein Out-of-Memory stattgefunden hat. Also Nutzer benachrichtigen Sie da, irgendwas klappt nicht mehr. Und Sie im Error-Log sehen Sie dann Out-of-Memory. Ja. Dann können Sie über DMVs oder auch ganz normal über Perfmon nachschauen, ob das jetzt am XDP-Memory, wie groß der Bereich liegt oder ob da andere Bereiche mitarbeiten oder was letztendlich der Hintergrund ist. Es gibt noch eine spezielle Einstellung für XDP. Normalerweise ist das getrimmt auf maximal 80% Ihres Physical RAMs. Ja, also nehmen wir an, Sie haben 100 GB, dann würde er sich maximal 80 GB für XDP nehmen. Aber Sie haben ja eben auch noch die normalen Buffer-Memory-Daten. Ja, und wenn Sie eben normal im Buffer-Memory schon 50 GB haben, dann würden jetzt also noch 30 übrig bleiben. Und wenn Ihre In-Memory-Objekte halt 35 GB brauchen, dann haben Sie eben dieses Problem. Ja. Dann hilft tatsächlich nicht viel mehr, als dass Sie den RAM freischaufeln, also wirklich entweder dann den Buffer-RAM freischaufeln oder dann spätestens RAM kaufen. Ja. Also auf lange Sicht brauchen Sie mehr RAM. Ja. Kurzzeitig können Sie mal eben den Buffer der Nicht-In-Memory-Objekte freiräumen, also die dann sozusagen trimmen, aber am Ende gibt es ja einen Grund, warum die In-Memory sein wollten, also damit Sie ein bisschen Spaß haben in Ihrem System, brauchen Sie mehr Memory dann. Ja. Da hilft nichts. Ja. Ein spezielles Problem kann jedoch auch sein, und das könnte jetzt tatsächlich wirklich ein schlichter Fehler sein, den Sie beheben können, wäre der dritte Bereich. Wenn jemand aus Versehen eine Transaktion nicht schließt, gibt es ja schon mal, also eine lang laufende Transaktion gebaut hat, das würde ja bedeuten, dass wir eine Oldest Active Transactions Timestamp haben von meinetwegen vorgestern. Und bis dahin darf die In-Memory-Welt nicht aufräumen. Ja. Wenn Sie sowas finden, dann haben Sie eine leichtere Möglichkeit, das zu fixen, weil dann killen Sie den Prozess und dann kommt der Garbage Collector zeitversetzt ins Spiel und kann dann mal aufräumen. Ja, das wäre der Fall, wo wirklich mal ein Fehler stattfindet, wo Sie dann nicht unbedingt mehr Memory brauchen, da brauchen Sie nur Code zu fixen. Ja, das liegt daran, dass wir alle Daten aufheben müssen in Memory, solange noch eine Transaktion da ist, die zum Timestamp passt, der Version, die halt in Memory noch lebt. Vorher dürfen nicht aufgeräumt werden. Okay, die Demo werde ich mal einen Tick nach hinten verschieben, weil wir erstmal uns die Files anschauen. Die Directories. Wenn wir Objekte anlegen, also in Memory und Datenbanken, haben wir im Wesentlichen zwei Bereiche. Und zwar einmal die Data Files als solches, wo die Daten weggeschrieben werden. Die werden übrigens auch sequenziell weggeschrieben. Es gibt also nicht eine große Datei, wo dann hier und da mal eben was drin editiert wird, wie die MDF-Datei, sondern es sind gestreamte Files, also die weggeschrieben werden, möglichst effizient und immer nur von hinten her sequenziell beschrieben werden. Selbst bei Löschvorgängen wird nichts in einer alten Datei editiert, sondern es wird auch die Löschoperation im Prinzip als Insert erstmal betrachten oder als Write-Vorgang. Und als zweiten Bereich haben wir die DLLs. GDLS letztendlich die Objekte der Tabellen und auch der Prozeduren, die sie angelegt haben. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Hinter den Data- und Delta-Files hängt letztendlich der Mechanismus FileStream, der diesen Container, also im Prinzip einen Ordner, auf der Disk definiert hat. Dazu kommen dann Checksum, um Error-Correcting Code, also um noch sowas wie Consistency hineinzubekommen in die Files. Die einzelnen Data-Files sind rund 128 Megabyte Größe und enthalten nur die inserteten Rows. Dazu gibt es jeweils Matching ein paar Data-Files, also jeweils ein paar Data-Files und Data-Files. Die Data-Files sind letztendlich nur so groß, wie viele Daten wirklich gelöscht wurden. Ja, die Data-Files werden vordefiniert mit der Größe, damit während Sie gerade arbeiten, jetzt nicht noch Dateierweiterungen auftreten müssen. Bei den Data-Files ist es tatsächlich so, wenn Sie löschen, dann wird halt drangehängt. Das Ganze sieht dann im Prinzip so aus. Data-Files sind das, was Sie gut haben, ja, Ihre positiv geinserteten Rows, mit Ihren entsprechenden Timestamps auch versehen und der Payload. Was wir hier nicht mit dabei haben, sind die Index-Verweise. Das ist also ein kleiner Unterschied zu dem in Memory. Und die Data-Files, nochmal vereinfacht, die Payload enthalten sie nicht, sondern schlicht nur nochmal den Verweis, welche Row von wann bis wann habe ich jetzt gerade gelöscht. Ja? Um also dort möglichst effizient zu protokollieren. Ja? Okay. So, um das zu demonstrieren, habe ich hier einen... Mal kurz hier was stoppen. So. Habe ich eine zweite kleine Datenbank, die ich jetzt komplett vor Ihren Augen neu aufbaue. Was wir brauchen, wenn wir mit Memory arbeiten, ist also einmal die File Group, der Container quasi, oder der Ordner, und dann eine File dahinter, wobei die File letztendlich auch erstmal nur ein Ordner ist. Wenn ich das anlege in einem Zug, ich habe mir jetzt zurückgeben lassen die ID meiner Datenbank, weil da kann ich gleich was drin suchen. Können wir hier in diesen Ordner schauen, dann sehen wir auf jeden Fall, was der SQL Server dort schon angelegt hat. Also für die Datenbank der Ordner enthält jetzt in dem Moment, wo ich die File Groups angelegt habe, diese GUID, das ist sozusagen die File Stream Technologie, mit einem Unterordner und da ist nichts drin, weil ich habe noch keine Tabellen definiert. Ja, aber wenn ich diesen Filestream oder Directory, den Container hier oben angelegt habe mit der Filegroup, dann habe ich zumindest schon mal diese GUID-Ordnerstruktur ohne Inhalte. So, und als nächstes lege ich zwei Tabellen an, die werde ich für eine andere Demo dann auch verwenden. Im Moment ist der einzige Unterschied, dass sie jeweils entweder 2000 oder 8000 große Rows erzeugen, was aber erstmal für die Data-Files relativ egal ist. Also zwei Tabellen lege ich an. Mit einem gewissen Bucket-Count und zu wenig markiert hier. So, zwei Tabellen, jetzt sehen wir im Hintergrund schon, der Ordner war eben noch leer, jetzt liegen dort diese 18 Paare an Data- und Delta-Files. Wenn Sie hinten auf die Size schauen, sehen Sie, das also immer eine Datei mit, ja, in diesem Fall der 16, ach so, richtig, das ist noch in der Version hier eine kleine Einstellung, also 16 Megabyte angelegt werden, es wird dann später auf 128 gematcht. Und die andere ist immer in der kleinen Startgröße von 1 Megabyte. So, ich lege noch eben eine Prozedur an und dann schauen wir uns mal den anderen Ordner an, den es jetzt auch noch parallel gibt, und zwar den für die Objekte als solches. Also die Data- und Delta-Files haben wir eben gesehen. Dann legt der SQL-Server unter dem Data-Verzeichnis vom SQL-Server also Instanzname, ja. Instanzname und Data. Und darunter gibt es einen Unterordner XTP. Ja, meine Maus ist etwas fehl hier. XTP und dann habe ich mir die ID gespeichert, die 7. Dafür brauchte ich die. Das heißt, wenn ich da jetzt mal reingehe, Können wir auch eins zurückgehen. Dann sehen wir also alle Datenbanken, die mit in-memory-optimized Objekten angelegt wurden, die haben also hier einen Unterordner im XTP-Ordner. Und da drin haben wir jetzt diesen DLLs, die sowohl auf Disk als auch im Memory gespeichert werden. Also auf Disk geschrieben und in Memory sind sie bereits geladen. Ja. Da sieht man an diesen Präfixen auch, was dahinter steckt. Wir haben also hier zwei Objekte, hier die DLL mit einem T im Präfix und ein Objekt oben mit einem P. Da können Sie dreimal raten, wofür T und P steht. Ja. Tabellen oder Prozeduren. Ne? Dafür hat man die entsprechenden DLLs. Man kann hier also auch so durchaus auch reinschauen in den C-Code. Und dann sieht man hier im Prinzip durch die Struktur. Da kennt man durchaus wieder, dass das meine Tabellenstruktur ist. Das Ganze etwas obfuscated, aber es ist nicht aus Security-Gründen wirklich große Sache daraus gemacht, sondern letztendlich nur stark vereinfacht hier mit den verschiedenen Methoden, was man mit dieser Tabelle machen kann. Ich habe auch einen Index drauf. Ja, das wird also als DLL dann kompiliert und in Memory geladen. Und dasselbe Spiel auch bei der Prozedur. Auch da gibt es letztendlich dann die Eingangsparameter, die wir hier oben dann irgendwann sehen werden. Ist das die Prozedur? Ja. Genau, die Datentypen und so weiter und was damit gemacht werden soll. Das liegt in Memory, kann man aus Neugier reinschauen, letztendlich aber für uns relativ uninteressant. Sollte man jedoch wirklich einen Bug haben oder einen Bug vermuten in seiner Umgebung, kann man diesen Code natürlich an Microsoft dann schicken. Also die interessieren sich dann dafür, das CSS-Team. Gut. So, dann gibt es hier einen DMV, dieses DMXTP-Checkpoint-Files, die enthält einem auch diese Verweise auf diese Checkpoint-Files, die wir auf der Disk gesehen haben. Hier sehen wir also auch nochmal den File-Typ hinterlegt, Data oder Delta-File, da kann man also auch nachschauen. Man sieht hier die Größen der Datei und man sieht die Anzahl der inserteten oder deleted Rows, der im Moment überall noch 0 ist, weil ich habe ja noch nichts mit den Tabellen gemacht. Ja, die sind auch komplett leer. Ja, wenn im Status pre-created oder under construction, das sind die gerade aktiven. Er fängt nur mit der ersten an. Ja. So. Doch, machen wir da direkt weiter. So, dann kann man hier uns den Memory-Verbrauch einmal anzeigen von den Objekten. Ich habe die Tabellen ja gerade frisch angelegt. Ich mache jetzt mal einen Refresh von dem Bericht hier. Dieser Bericht ist jetzt auch erreichbar über Rechtsklick, Reports, Standard Reports und Memory Usage bei Memory Optimized Objects. Ja, den können Sie nutzen dafür. So, die habe ich also gerade gerefreshed. Dann sehen wir insgesamt 16 Megabyte an Memory Optimized Space, den der SQL Server verbraucht. Wenn man hier unten schaut, sieht man von den beiden Tabellen, CS Order Header 8000, das ist die mit den 8000 Byte großen Rows und die untere ist mit den 2000 Byte großen Rows. Letztendlich sind ja beide noch komplett leer, insofern die ersten Spalten nicht überraschend. Die Indexgröße ist identisch, weil ich habe jeweils den Hash-Index auf der Integer-Spalten definiert, ist also beide Indexe sind gleich groß. Das sind letztendlich rein die Hashes, die jetzt im Memory geladen werden. Und ich habe 100.000 oder 1 Million, ich check's gleich nochmal, definiert. Wir haben also hier 8 Megabyte für diese beiden Hash-Indexe. So, ich hatte hier einen Bucket-Count von 1 Million. Ja? 1 Million Hashes auf einem Integer, für einen Integer gebildet. Ungefähr 8 Megabyte, also das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ja? Das ist lieber zu viel als zu wenig. Zu wenig ist nicht gut. Ja? So, und dann legen wir mal ein paar Daten an. Und zwar, also nochmal kurz zu zeigen, also die Tabellen sind letztendlich unterscheiden sich nur in dieser Filler-Spalte. Da habe ich dafür gesorgt, dass die plus den Integer-Spalte wirklich auf 2000 Byte Maximum kommen. Natürlich kommt dann auch der Row-Header mit dazu. Ja. Und hier unten dasselbe Spiel, nur dass ich auf 8000 komme. So, wenn ich diese Rows also anlege, werde ich sowohl die eine als auch die andere Tabelle mal beschreiben. Bei normalen Page-basierten Tabellen würde ich ja durchaus mehrere Rows auf eine Page schreiben können. Ja. Hier ist das nicht so, denn es wird letztendlich einfach nur die Rows gespeichert. Ich lege hier also circa, nein, ganz genau, 100.000 Datensätze an in die erste Tabelle. Beim letzten Test waren das 195 Megabyte. Ja. Ich habe es auch mal explizit in zwei Varianten. Es wird jetzt ungefähr 50, ne, sogar etwas schneller. Okay, da waren wir bei knapp 30 Sekunden dauern. 30 Sekunden für den Insert in die eine In-Memory-Tabelle mit den 2000 Byte großen Zeilen. Für die andere habe ich ja die Prozedur vorgebaut. Die macht genau dasselbe, auch 100.000 Rows. Ja, nur mal den Unterschied zu sehen, diese Prozedur ist jetzt also nativ kompilierter Code. Und die Rows sind größer. Ja, dachte, wenn schon, denn schon, können wir ruhig nochmal eine Demo dazu haben. Schätzen, wie lange das dauert. Es dauert länger als beim letzten Mal, aber okay, immerhin noch unter 10 Sekunden. Also sind mal 7 Sekunden, obwohl die Rows viermal so groß sind. Ja, ist halt nativ kompilierter Code. Ich habe da drinnen dieselbe Schleife gebaut. Ja, exakt dasselbe. Im Ergebnis, wenn man sich jetzt die Memory Usage anschaut für die beiden Objekte, die Indexgröße hat sich natürlich nicht geändert, die Bucket Counts, also die bleiben halt bestehen, nur die Daten haben sich jetzt geändert, die eine 195 Megabyte groß und die andere 683. Ja, das, wenn Sie es nachkalkulieren mit den 8000 Bytes, kommen Sie auf ungefähr diesen Bereich, das passt zusammen. Ja. Okay, na, und diesen Bereich müssen Sie jetzt auch immer bereithalten für die Tabelle. Also wenn ich jetzt die Daten, den Server runterfahre und den Server trimmen, also den Memory trimmen würde, als kleiner als das, dann kommt die Datenbank nicht online. Ja. Kann nicht funktionieren. Okay. So, wenn Sie genauer nachschauen wollen, gibt es auch dafür nochmal eine DMV, die XTP Memory Objects. Pardon, ist die richtige? Nein, XTP Table Memory Stats. Hier sehen Sie auch nochmal, in welchen Tabelle wie viel Megabytes in diesem Fall benötigt. Das ist letztendlich das, was diese DMV auch ausliest. Im Hintergrund gibt es noch einige Systemobjekte. So, und wenn wir uns jetzt nochmal diese Data-Files anschauen, die wir vorhin gesehen haben, die waren alle so 16 Megabytechen groß, das wird jetzt wohl nicht mehr ausreichen. Ja. Unterordner, dann haben wir jetzt 46 Stück davon. Ja, er musste weitere neue anlegen. Da sehen wir ja sogar eine, und das ist die entscheidende, weil ich es innerhalb einer Transaktion gemacht habe, meine ich, müsste der Grund sein hier. Genau, eine vorbereiten mit den 704, das ist ungefähr ja unsere Größe von der Tabelle. Er hat alles in diese einen Datafile reingeschrieben, weil das ist eine Bedingung. Eine Transaktion kann sich nicht von einer Datafile über die nächste erstrecken. Ja. Wenn Sie das sehen, sowas, dass eine Datafile größer als 128 Megabyte ist, dann war eine Transaktion größer als 128 Megabyte. Normalerweise ist die Obergrenze 128 Megabyte pro Datafile. Aber es ist keine erzwungene, also er verhindert nicht, dass Sie eine größere Transaktion bauen. Das wird nur verhindert durch das Memory, was Sie haben. Ja, nur wenn Sie sich mal wundern, dann wissen Sie, aha, jemand baut hier große Transaktionen. Ja, in diesem Fall war ich derjenige. Ja, die anderen sind wieder bei den 16 Megabyte hier. Okay, soweit zum eins noch, wir haben ja jetzt Rows angelegt und dann können wir jetzt nochmal in diesen DMV hier reinschauen, die ja die Inhalte der Tabelle auch, der Datafiles nochmal genauer auflistet. Da sehen wir jetzt natürlich auch die 46 Rows, soweit so gut. Nochmal die File-Typen hier. Und die Größen, auch das ist klar, da müssten wir jetzt einen Ausreißer auch gleich irgendwo sehen. Das ist der hier. Und bei der hier sehen wir den Inserted Row Count. Da haben wir wahrscheinlich gleich beide hier zusammen drin stecken. Ah, da haben wir noch ein paar andere beschrieben. Ja, okay, interessant. Also ich hatte jeweils nochmal 10.000 draufgepackt, also 7.000. Aha. Okay. So, dann haben wir den Status hier nochmal geändert auf Active und Pre-Created. Active hatten wir, glaube ich, gerade noch nicht. Und die entsprechenden TSNs, das sind die Transaction Numbers, daraus kann der SQL-Server letztendlich ermitteln, welche Zeitstempel an Transaktionen in den jeweiligen Datafiles noch liegen. Das braucht er dann später für den Merge-Prozess, um zu wissen, wo er reingreift, beziehungsweise beim Laden der Datenbank. Ja, okay. So, also wir haben es gesehen, da gibt es eine ganze Menge Files. Wenn wir Daten löschen, wird es ja einfach nur mehr Files geben. Ja? Und das muss natürlich irgendwann auch mal gehandelt werden. Zunächst einmal das Anlegen ist also im Prinzip so wie hier auf diesem Bild mal dargestellt. Im Hintergrund werden also die Daten gefüllt. Wir haben jeweils ein paar aus Data- und Delta-Files mit einem gewissen Range. Und da haben wir gerade gesehen, diese TSN-Range wird da definiert, von wo bis wo die Daten da drinnen liegen. Und in Rot die dazugehörige Data-File. Das heißt, wenn wir hier weitere Daten solche Sätze löschen, werden die erstmal nur in das Delta-File geschrieben. In das entsprechende Data-File halt. Und ein Insert geht natürlich auf das jeweils letzte Data-File. Ja, das ist schon mal der erste Unterschied. Also Data-Files werden definitiv immer von hinten, von vorn nach hinten geschrieben. Bei einem Delta-File ist es nicht ganz so einfach. Wenn ich einen Datensatz lösche, der zu einem früheren Data-File gehört, dann wird es in das entsprechende Delta-File geschrieben. Okay. Dann haben wir den sogenannten Merge-Prozess. Wir wollen also die Daten ja auch irgendwann mal wieder loswerden. Wenn wir Daten löschen, noch haben wir nichts gelöscht. Auf dem Bild haben wir gerade schon gesehen, man kann natürlich was löschen, dann wird das Delta-File beschrieben. Aber irgendwann wird es natürlich mal ein großes. Das heißt, wir haben Mengen an Daten protokolliert, die wir eigentlich ja gar nicht haben wollen, weil wir haben sie ja gelöscht. Okay, da gibt es also diesen sogenannten Merge-Prozess, der im Hintergrund läuft. Den kann man auch erzwingen, wenn man das möchte, diese Prozedur, die hier genannt ist, XCP-Merge-Checkpoint-Files. Ansonsten läuft er halt, wie gesagt, im Hintergrund, um regelmäßig aufzuräumen. Das Ganze sieht dann so aus, dass der SQL-Server an dieser Stelle jetzt entscheidet, okay, wo lohnt sich ein Merge überhaupt? Also bei dem hinteren, beim vorderen lohnt es sich nicht so sehr, aber bei den beiden hier, das sind wir weit über 50% teilweise, anteilig der Daten, die ja schon gelöscht werden. In diesen beiden Dateien nimmt er sich jetzt hier vor, zu mergen. Das heißt, diese beiden Files werden jetzt auf Under Merge definiert. Der SQL-Server definiert eine neue Datei, das ist die jetzt gerade hier neu erscheinende Datei, von 200 bis 399. In diesen Datei übernimmt er all das, was in diesen beiden Dateien vorher stand, minus das Delta. Ja, also um die gelöschten Daten dann auch gleich wirklich loszuwerden. Nimmt sich also das, was er letztendlich netto nur noch wirklich benötigt. So dass man dann am Ende, wenn er dann damit durch ist, vier Dateien hat von den alten, 1, 2, 3 und eine vierte hier hinten, die ist jetzt komplett neu für einen neuen Range. Ja, aber von diesen vier Dateien hier links sind rechts erstmal nur noch drei übrig. Ja, das ist der Merge-Prozess, der im Hintergrund abläuft, um letztendlich wieder Platz zu schaffen auf der Datenbank, auf der Platten. Okay. Protokolliert wird natürlich auch in das normale Transaction-Log, wie gewohnt, allerdings deutlich weniger, also wie gesagt ohne Indexe. Was beim Protokollieren noch ins Spiel kommt, ist, dass durch diesen Merge-Prozess auch ins Protokoll geschaut werden muss. Das heißt, das Protokoll, was bis dato immer rein sequenziell beschrieben wurde, wird jetzt durchaus random I.O. Das kann wehtun, ist in der Praxis jedoch sehr, sehr selten. Weil es gibt einen Log-Buffer, der neu im SQL Server 2012 eingeführt wurde. Oder war es 2014? Ich bin jetzt unsicher. Ich meine auch schon 2012 und 2014 erhöht wurden. Dort werden im Prinzip die letzten protokollierten, also die Log-Einträge, gecached, damit halt nicht so viel Lesevorgänge gegen das Protokoll während des Betriebes stattfinden. Ja, weil ein Lesevorgang gegen alte Log-Einträge führen halt zum Random I.O. auf ein Transaktionsprotokoll. Ein Transaktionsprotokoll ist ja nun mal eigentlich unser Performance-entscheidendes File in einem OLTP-System. Deshalb ja auch entsprechend dort eine schnelle Platte hinterlegen. Aber wenn man in diesen Bereich reinkommt, dass man eine wirklich sehr, sehr hohe Transaktionsrate hat, wo also auch der Log-Buffer nicht mehr ausreicht, dann kann man feststellen durchaus, dass diesen Random I.O. man dann auch Performance-Probleme bekommt. Also da ist halt entscheidend, wirklich bei Hackathon da möglichst schnelles Laufwerk dahinter zu haben, vielleicht eine SSD oder vielleicht sogar Fusion I.O. Ohne jetzt irgendeinen Vendor zu nennen, pardon. Okay. Gut, im Hintergrund haben wir dann den Checkpoint, der natürlich im normalen SQL Server für das Wegschreiben der Dirty Pages sorgt oder auch im XTP-Bereich dann dafür sorgt, dass ein sogenannter, durch diesen Checkpoint, der Merge-Prozess letztendlich auch initiiert wird, um also nur Daten aufzuräumen. Ups, na, super, die hatten wir eigentlich. So. Okay, was hatten wir noch nicht gesagt? Daten liegen die ganze Zeit in Memory, es gibt kein Paging, also auch mit Bufferpool-Extension, das verträgt sich nicht mit in Memory, ja, weil dahinter wird auch wieder ein Disk liegen. Eine Möglichkeit, um das Ausufern von XTP-Memory zu verhindern. Also im Moment haben wir darüber gesprochen, Memory, also XTP braucht ja ganz viel Memory. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass unser anderes System, also der Rest der Datenbank darunter leidet, weil XTP nimmt sich halt und bleibt dann auch in Memory, würde halt niemals was zurückgeben, ja, wenn es denn schon geladen wurde. Ja. Wenn ich also möchte, dass das von meinen, sag mal jetzt einfach mal 80 GB SQL Server Memory, XTP wirklich nur 40 GB bekommt, was normalerweise nicht machen würde, normalerweise würde dann durchaus mehr nehmen, ja, dann kann ich das mit Resource Governor regeln. Resource Governor haben Sie bestimmt schon gehört, damit kann man ja normalerweise I.O. und Query Memory governen, sowohl auch als CPUs. Das ist jetzt speziell für diese XTP-Datenbanken wichtig, dass ich also dort sage, mit der Prozedur SPXTP-Bind, DB, Resource Pool, dass ich also eine bestimmte Datenbank einem Resource Pool zuweise. Und dadurch kann diese Datenbank mit den In-Memory-Objekten dann halt nur diesen Max-Memory des Resource Pool erhalten. Ja, das heißt, wenn Sie also nur wollen, 40 GB für meine In-Memory-Datenbank, die anderen brauchen auch noch 40, und dann schlagen halt die Transaktionen bei 40 GB danach fehl, okay, aber wir haben halt nicht mehr Memory, dann müssen Sie mit dem Resource Governor arbeiten. Ja, irgendwann ist ja eh mal Schluss mit Memory. Ja. Sie begrenzen es damit halt letztendlich künstlich. Okay. Dann ist noch wichtig der Garbage Collector, der im Hintergrund dafür sorgt, dass gelöschte Rows auch wirklich gelöscht werden, weil das passiert auch nicht direkt. Wir hatten ja vorhin gesehen, er hebt verschiedene Versionen von Rows auf, in Memory, weil sie halt gelöscht wurden für alte Transaktionen. Aber irgendwann wollen wir die auch aus Memory entfernen, nicht nur von der Disk, sondern auch aus Memory. Ja, eins kommt nach dem anderen. Und dafür ist der Garbage Collector vor, der alle 60 Sekunden läuft. Wenn man sich das nochmal anschaut mit der alten Folie, wir haben das Beispiel mit der Transaction, mit dem Lowest Transaction Timestamp 250 Hertz. In diesem Zustand ist jetzt die Tabelle, das heißt, wir haben jetzt hier die Row von John Prag als geupdatet, was dafür sorgt, dass wir eine Row expired hier haben, mit einem neuen Datensatz. Und wir sehen auch, die Susan Bogota ist im Prinzip ja eigentlich jetzt, zur 250-Zeitpunkt, nicht mehr gültig. Und jetzt warten wir im Prinzip auf den Garbage Collector, dass er diese Rows auch mal rausschmeißt. Ja, weil die Rows liegen nur deshalb da drin, weil sie halt noch nicht gelöscht wurden. Ja, oder weil beim letzten Löschversuch noch eine Transaktion in einem Bereich lag, wo die Transaktion noch gültig war. So, wenn jetzt mein Timestamp 52 ist und jetzt der Garbage Collector ins Spiel kommt, entfernt er die Linkage, also das ist eigentlich eine zweischrittige Aktion. In dem Moment, wo ich diesen Select-Stern vom Table ausführe, also diesen Index einmal scanne, werden schon mal die Links beseitigt. Das ist also ein kooperativer Prozess, der stattfindet. Das heißt, jeder Lesevorgang, ob er es jetzt will oder nicht, sorgt für eine Aufräumaktion, indem er sagt, ach, ich habe doch gerade nebenbei entdeckt, diese Row gilt eigentlich schon gar nicht mehr. Entfernt die Linkage, aber macht erstmal noch nicht mehr. Der Garbage-Prozessor, wenn der jetzt kommt, der wird die Rows dann, je nachdem, welche Linkages noch da sind, halt komplett entfernen. Das heißt, jetzt in diesem Beispiel Susan ist weg, weil die war bloß bis 150 und der geupdatete John auch weg, ja, weil er bis 200 galt. Nachdem der Garbage-Prozess gelaufen wurde, sieht das dann also so aufgeräumt aus. Ja. Und das ist der Grund, weshalb eine langlaufende Transaktion natürlich das verhindert. Ja. Wenn wir also eine langlaufende Transaktion, würde bedeuten, dass eine T50 steht beispielsweise, dann hilft all das Linkage entfernen nicht, weil der Garbage-Collector auch nicht löschen darf. Ja. Das ist also da wichtig zu beachten. Das Gute ist, also das läuft automatisch. Das Einzige, was Sie oder das, was Sie wirklich beeinflussen können und sollten, ist, dass Sie wissen müssen, dass dieser Garbage-Projektor erst dann wirklich effizient arbeiten kann, wenn diese Links entfernt werden. Und wenn, wann werden sie entfernt? Wenn eine Select-Query sie gesehen hat, die RAW. Das bedeutet also, wenn Sie viele Indexe anlegen, weil Sie sicher gehen wollen, dass wir für jede Variante einen Index haben, aber dann Ihre Queries diese bestimmten Indexe gar nicht verwenden, dann haben Sie immer noch ein Linkage-ID von irgendeinem Index, den Sie auch nicht wegbekommen. Ja? Deshalb, weil Sie hier wirklich dann genau nachdenken und dann auch mal einen Index wegschmeißen. Mit dem Problem, Index wegschmeißen geht ja auch nicht. Es geht ja nur mit Droptable und dann Neubau mit anderen Indexen. Ja? Also Sie werden gezwungen, quasi von Anfang an sauber zu arbeiten oder mehr Memory zu haben, damit Sie häufig in Memory umswitchen können. Andersrum, Sie können sich eben behelfen, indem Sie sagen, okay, ich habe schon lange keine Abfrage mehr gesehen, die diesen Index hier nimmt. Sie können ja einen erzwingen, ja, ist ja nicht verboten. Sie können über Interop-Modus können Sie auch einen Table-Hint oder einen Index-Hint verwenden und sagen, verwende diesen Index und dann macht er einmal den Scan und drei Minuten später haben Sie dann spätestens keine Daten mehr, die diesen Index betreffen. Also das, was man im Hintergrund dann wissen kann als Administrator, dass Sie, um den Garbage-Collector zu helfen, vielleicht hin und wieder mal eine Query absetzen, Select Stern from Tabelle, force diesen Index, force diesen Index, force diesen Index. Damit können Sie sich behelfen. Ja. Ein manuelles Anstoßen vom Garbage Collector ist meines Wissens bisher nicht unterstützt, dass Sie sagen, jetzt hier schubs los, weil bringt eh nichts, ja, solange die Links da sind. Ja. Das ist also hier so ein bisschen dargestellt, dieses Entfernen von den Linkages, von den Rows nochmal aufgrund der Transaction Links, Linkages. Okay, ich glaube auch meine Zeit ist irgendwie vorbei hier schon. Ja. Ziemlich genau. Ich habe noch einige Ressourcen, die Sie auf der Folie weiter dann noch nachlesen können, sofern Sie die Folien bekommen, davon gehe ich auch mal aus. Ansonsten Erinnerung an die Limitations, ja, gab es natürlich auch einige, also ist zwar alles cool und schnell, aber ich will nicht verschweigen, es gibt noch ein paar Dinge, die halt nicht gehen. Einige hatte ich dabei genannt. Okay, damit möchte ich mal dem nächsten Speaker meinen Raum hier überlassen. Vielen Dank und vielleicht für eine Pause. Yeah.